Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 28. Mai 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, du. Letzte Woche, ne, da haben wir ja über Neapel geredet und wir waren so froh, dass dieses Blut flüssig geworden ist und es kein Erdbeben bestimmt deswegen gibt. Und dann kam gerade unsere Show, unser Podcast auf Sendung und dann war sofort ein Erdbeben in Neapel. Ich habe mich total erschrocken. Ich saß gerade irgendwo in der Bahn, habe das gelesen, dachte, oh Gott, Hilfe. Aber es war jetzt nicht so schlimm, habe ich dann auch direkt von dir erfahren. Ne? Wir haben ja sofort geschrieben.
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil natürlich war das so ein sehr leichtes Erdbeben. Deswegen war diese Blutverflüssigung, als der Papst da war, wahrscheinlich einfach ein guter Vorbote, dass die Vorsehung sagen wollte, habt keine Angst, der Papst ist gekommen, das Blut hat sich verflüssigt, auch wenn jetzt was geschieht, passiert nichts Schlimmes, keine Katastrophen. Und dann war dieses leichte Schütteln dann sozusagen eine Bestätigung dafür, dass der Heilige Vater und das Blut, also nicht der Heilige Vater hat sich verflüssigt, das Blut sich verflüssigt.
Ja, deinen Glauben möchte ich haben. Herrlich, ist doch wunderbar, wie man alles so auslegen kann, dass es passt. Das ist gut.
Das ist ja nicht ausgelegt. Das ist einfach so. Ja, das ist ja das. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das musst du noch irgendwie besser verstehen.
Ich versuche ja. Ich arbeite jede Woche dran. So, was beschnacken wir denn heute? Sag mal. Also Franziskus geht weiter.
Ja, natürlich reden wir heute weiter über Franziskus. Wir waren ja erst im Jahr 2014 nach dieser sensationellen Empfang der Kurie im Weihnachten. Aber natürlich reden wir heute über die Enzyklika, das ist ja klar.
Ja. Selbst ich habe die zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich so eine Papstenzyklika mir reingezogen. Verrückt.
Wow.
Also ich habe quer gelesen. Ne? Ich habe natürlich so ein bisschen das gefiltert, was mich interessiert hat da in dem ganzen Ding. So ein paar Texte gelesen, das war interessant. Aber natürlich möchte ich das von dir hören, weil du wirst mir das ja noch viel besser alles erklären.
Ja, also mein Problem ist, ich habe also in meinem langen Leben jede Menge Enzykliken um die Ohren gehauen bekommen. Also das Problem Nummer, also erstmal ein Wort dazu. Eine Enzyklika ist ein Rundschreiben. Also der Papst will Leuten was erzählen. Und der Witz daran ist, dass dieses Rundschreiben oder Lehrschreiben keine theologische Verbindung hat. Also wenn der Papst jetzt also ex cathedra spricht und sagt,
ex wat?
Nehmen wir mal an, also der Papst hat ja, gut, okay, lass uns einen ganz kurzen Einschub. Was ist der Witz an Religionen, der Unterschied zwischen Martin Luther und der Unterschied zwischen der katholischen Kirche? Der Unterschied ist ganz einfach. Die katholische Kirche ist irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, du bist meinetwegen eine Sünderin. Und nehmen wir an, du hast den Nachbarn geküsst.
Du mal mit deinem Nachbarn, mein armer Nachbar. Ja, gut.
Du genau. Also das mit der Sünde,
das habe ich ja schon kapiert. In eurer Religion kommen alle als Sünder schon mal zur Welt. Das ist ja das, was ich so ein bisschen wild finde.
Und du hast jetzt irgendeine Sünde begangen.
Ja.
Dann brauchst du die Kirche und den Papst, um da wieder rauszukommen.
Genau. Sehr praktisch jetzt, für die Kirche.
Ja. Genau. Jetzt gibt es aber Religionen, die sagen, wieso das denn? Ich habe ein Problem. Das Auto nicht gewaschen, Geld geklaut, wie auch immer. Und ich muss mich mit Gott einigen. Dann kann ich ja einfach Gott sagen, hör zu, das war irgendwie doof, hätte ich nicht machen sollen, tut mir leid. Aber dazu brauche ich ja gar keinen Vermittler, keine Kirche.
Genau, das finde ich auch. Also wozu denn immer das ganze Bodenpersonal? Ja.
Siehst du, das ist der entscheidende Unterschied. Und bei der katholischen Kirche ist es jetzt so, dass es einen Papst gibt. Das ist der Mann in Weiß, wie du weißt.
Oh,
und dieser Mann in Weiß hat jetzt die Lehrhoheit. Der kann jetzt also sagen, geglaubt werden muss das und das. Da gibt es übrigens auch einen Haken. Wenn der Papst in seiner Lehrhoheit etwas sagen würde, was nicht katholisch ist, dann kann er abgesetzt werden. Ach. Also wenn er gegen ein Dogma verstoßen würde zum Beispiel, dann könnte man ihn absetzen. Also wenn der Papst in seiner Lehrhoheit sich auf den Petersplatz stellt und sagt, hört mal zu, ich bin der Papst und ich sage jetzt mit der ganzen Wucht meines Amtes, also ich spreche ex cathedra, die Kathedra ist der Lehrstuhl, der steht auch in der Lateransbasilika, Ich sitze sozusagen, der Papst sitzt dann in Gedanken auf diesem Stuhl, auf diesem Thron und sagt, hört mal zu, ich sage jetzt etwas und das muss geglaubt werden. Und er würde jetzt sagen, Maria war keine Jungfrau.
Hey, dann geht's rund.
Dann würde er etwas sagen, was gegen die Dogmen der katholischen Kirche verstößt, dann wäre er nicht mehr der Papst.
Okay, also es gibt Dogmen, die kann auch ein Papst in seinem Amt nicht verändern.
Richtig.
Da kann er machen, was er will, die bleiben immer so.
Kann sich auf den Kopf stellen. Wenn er dagegen spricht, ist er nicht mehr katholisch, dann ist er nicht mehr der Papst, dann können ihn die Kardinäle aus seinem Amt entfernen. Er würde sich sozusagen dadurch automatisch exkommunizieren.
Okay, wie viele Dogmen sind denn das so? Muss man da doll aufpassen oder hat man die so, schüttelt man die als Papst aus dem Handgelenk schon?
Also aus dem Papst, also die wichtigsten Dogmen kennt man schon, also das ist schon okay. Ich fand ganz interessant, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Er hat gegen einem Vorgänger widersprochen in dieser Enzyklik. Und das passiert verdammt selten. Aber wie gesagt, da reden wir gleich drüber.
Ja.
Wichtig ist, wollte erst mal sagen, also es gibt in der katholischen Kirche diese Idee der Lehrhoheit. Der Papst kann ex cathedra sprechen. Und deswegen gibt es also Schriften, da schreibt der Papst, hört mal zu, das müsst ihr glauben. Und es gibt Enzykliken, die sind sozusagen seine Vorstellung. Der möchte den Leuten gerne was erklären. Aber man kann durchaus sagen, also ich finde das nicht so toll. Ich glaube auch das alles nicht. Das ist aber okay, kein Problem. Dann bleibst du trotzdem katholisch.
Okay, also sein persönliches Mindset, seine Duftmarke, sein Fingerabdruck quasi.
Genau.
Gut.
Und mein Problem war in den vergangenen Jahrzehnten, wenn der Papst seine Enzyklika veröffentlicht hatte, war die immer auf Latein. Das heißt, wir Journalisten bekamen die Enzyklika zwar vorab, aber auf Latein. Jetzt hatte ich auch Latein in der Schule. Ich habe sogar das große Latinum geschafft. Aber ich muss sagen, meine Latein...
Aber dafür gibt es ja die KI, über die er jetzt so ausführlich spricht. Da schaut man einmal rein, zack, ist es übersetzt.
Ja, aber wie gesagt, damals gab es keine KI, man gab keine Übersetzungstools. Ich bin damals immer, sobald die Enzyklika rauskam, die wurde auch noch auf Papier gedruckt. Also wir haben die nicht elektronisch oder so geschickt bekommen, sondern man konnte die abholen. Vorab, das habe ich dann auch gemacht und bin dann zu einem mir befreundeten Pater gelaufen und habe gesagt, also ich flehe Sie auf Knien an.
Ich lade Sie zum Essen ein, wenn Sie das übersetzen.
Ja. Ich verstehe überhaupt nicht, was da drin steht. Der hatte die dann immer schon gelesen und sagte dann immer, ach mein Junge, das ist doch alles ganz simpel. Und erklärte mir das dann. Und wenn ich das dann kapiert hatte, habe ich damals meine Redaktionen angerufen, also die Zeitungen, und habe dann den Zeitungen gesagt, oh, ich habe eine ganz tolle Geschichte, eine neue Enzyklika. Und dann haben die meisten immer gesagt, bäh, langweilig, was ist das denn? Gähn, Enzyklika, interessiert doch keinen Menschen. Und deswegen bin ich so ein bisschen Enzyklika geschädigt, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, diesmal musste es nicht sein, weil war ja jetzt wirklich groß in der Presse und es war ja auch völlig neu, dass ein Papst sich mit so einem modernen Thema, sag ich mal, auseinandersetzt. Ich hatte das Gefühl, also entweder kriege ich jetzt mehr von dieser Enzyklika mit, natürlich, weil wir seit einem Jahr diesen Podcast machen, oder aber, weil wirklich mehr Aufmerksamkeit da ist. Das kann ich jetzt nicht so ganz trennen.
Also ich kann mich an eine Enzyklika erinnern, die war sensationell. 1995, genau 30 Jahre, also 31, um ehrlich zu sein. Johannes Paul II. Hatte die auch ganz groß angekündigt, hat gesagt, es gibt also eine Enzyklika, die ist also wirklich sensationell. Die kam dann auch raus. Die hieß Ut Unum Sint. Das konnte ich noch verstehen. Das heißt, sie mögen eins sein. Aber was da drin stand, tut mir leid. Keine Ahnung. Da bin ich zu meinem Pater gelaufen und habe gesagt, also weißt du, das muss ja mehr schnell gehen. Also die Kollegen sagen dann, oh, in Rom ist eine Enzyklika veröffentlicht worden. Was steht denn da so ungefähr drin? Dann musste ich am Telefon immer sagen, ich kenne mich da total aus.
Schnell. Aber ich hole den großen Stohwasser und kennst du den noch?
Diesen Stohwasser, natürlich.
Dieses grüne Dings, ja, genau. Ja,
und dann ich bin dann also in aller Eile zu meinem Pater gepilgert und der sagte, ja, die ist wirklich sensationell, weil in dieser Enzyklika und Unum Sint hatte der Papst eigentlich vorgeschlagen, den Papst abzuschaffen. Er hatte gesagt, also die Religionen haben sich ja leider getrennt. Es gibt die orthodoxen Kirchen, es gibt die evangelischen Kirchen, es gibt die Freikirchen, die lutherischen Kirchen. Und das ist ja blöd, weil Gott hat ja eigentlich eine Kirche gewollt. Und wenn ich also der Papst das Hindernis bin, dass sich alle wieder zusammenfinden, dann lass doch mal darüber nachdenken, ob wir mich sozusagen mal so ein bisschen abschaffen.
Ach, das ist ja mal radikal.
Genau, ich bin dann nur noch so eine Art Repräsentant, also sozusagen wie die Vereinten Nationen. Alle Religionen können sich sozusagen auf einen Papst berufen, aber der hat nichts mehr zu sagen, was die Religion angeht. Verstehst du, der wäre nur so eine Art Repräsentant gewesen. Das war damals sehr, sehr, sehr revolutionär. Also die Enzyklika kann ich mich erinnern. Und dann kann ich mich an eine, das war keine Enzyklika, sondern das letzte Schreiben, das es gegeben hat, das war ein postsynodales Schreiben. Also es war keine Enzyklika. Postsynodales Schreiben heißt, es hat eine Synode gegeben. Also viele Leute treffen sich im Vatikan, die streiten über irgendwas. Und dann schreibt der Papst zum Schluss einen Aufsatz und sagt, also wir haben uns ja alle getroffen und das war auch alles ganz toll und wir haben uns was überlegt und was wir uns jetzt überlegt haben, das schreibe ich jetzt mal auf. Das ist ein postsynodales Schreiben.
Gut, eine Art Protokoll nach einer Elternversammlung nur aus seiner Perspektive.
Genau, das interessiert normalerweise kein Schwein, also man holt das zwar im Pressesaal ab oder lässt sich das schicken, aber das liest kein Mensch, weil man denkt, na gut, die haben da irgendwas bequatscht, der uns. Aber dieses Mal war das allein deswegen so wahnsinnig sensationell. Und da sind wir nah an deinem üblichen Betätigungsfeld, weil es hieß Amoris Laetitia, Freuden der Liebe.
Ach, wird schön. Siehst du, das ist doch mal ein warmes Thema jetzt.
Ja, siehst du, genau. Ja. Also wir waren da, sag ich ja, wir waren da nah an deinem Kernbereich, den Freuden der Liebe.
Das ist mein Kernbereich, aber gut, ja.
Okay. Und da stand jetzt also wirklich Sensationelles drin, weil Papst Franziskus hat gesagt, also dass Leute, die ohne irgendeine Schuld in eine Scheidung getrieben werden, das gibt es häufig, das sind Menschen, die wollen sich eigentlich gar nicht scheiden lassen zum Beispiel, das gibt es ja immer wieder, dass wir die alle aus der Kirche schmeißen, weil die nicht mehr zu den Sakramenten zugelassen sind, das ist totaler Mist. Das ändern wir jetzt. Und das war echt revolutionär. Da haben die Zeitungen also tagelang, wochenlang, später wirklich jahrelang drüber gestritten. Das ist dann ja zum Teil auf einen solchen Widerstand bei den Kardinälen gestoßen. Da gab es einen Riesenkrach innerhalb der Kirche. Also ich will damit sagen, ich bin mir schon klar, dass es manchmal päpstliche Schreiben gibt, die sind wirklich sensationell. Und ich glaube, bei diesem hast du ja das Gefühl, dass es auch nicht...
Ja, sensationell, weiß ich nicht, aber zumindest jetzt ein eher ungewöhnliches Thema. Also mir werden auch ein paar andere Themen in dieser Welt eingefallen, aber dass er sich die KI jetzt so vorknöpft, das liegt sicher auch daran, dass er ja auch unter anderem Mathematiker ist,
genau,
sich sehr für Technik interessiert. Ich habe heute einen Text gefunden, wo es hieß, möglicherweise sind Teile dieser Enzyklika auch mit KI geschrieben worden. Es gibt so Tools, mit denen du checken kannst, ob ein Text ein bisschen KI gemacht wurde oder nicht. Und das kann man natürlich nie ganz genau checken, aber irgendwo bei einigen Teilen hieß es, nein, das auf keinen Fall KI generiert, einige Teile aber vielleicht doch. Das wäre natürlich der Knaller, wenn der Papst sich selber hinsetzt, seine Enzyklika nochmal irgendwie durch ChatGPT haut und sagt so, ach, jetzt klingt sie viel besser. Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus.
Ich habe keine Ahnung, ob das so war, aber ich würde mal sagen, das wäre eine ziemliche Sensation, wenn das rauskäme. Mhm. Deswegen glaube ich mal, der wird sehr vorsichtig gewesen sein. Ich wünsche es ihm auch. Also ich glaube, was mich also erstmal überrascht hat, war, die Aufmerksamkeit war riesengroß. Leider war der Umgang mit dieser Enzyklika, sagen wir es mal so, ich würde sagen verstörend.
Verstörend? Wieso das denn?
Weil,
für dich oder für ihn?
Nein, nicht für mich, sondern für viele Kolleginnen und Kollegen. Also normalerweise lief das bei Enzykliken so. Papst kündigt Enzyklika an. Erste Enzyklika ist natürlich immer der Brüller. Da wollen alle wissen, worum es geht. Das ist ja so eine Art Richtungsschreiben auch. Was denkt der Papst? Wo will er hin? Was ist seine Überlegung? Das ist ja alles in der ersten Enzyklika ganz wichtig. Und deswegen läuft das normalerweise so, der Papst kündigt eine Enzyklika, dann wird eine internationale Pressekonferenz einberufen, dann kriegen alle Journalisten den Text vorab, dann liest man den mal quer, dann kommen Experten, die sich mit der Enzyklika auskennen, nicht der Papst persönlich, sondern Kollegen, die daran mitgeschrieben haben, die daran mitgearbeitet haben. Dann setzt man sich in den Pressesaal und kann jede Menge Fragen stellen und kann sagen, warum gibt es denn die Enzyklika, was soll die Enzyklika, warum steht da das und das drin, das habe ich, gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch eine ganz simple, nachvollziehbare Frage haben und sagen, also es gibt Punkte, die verstehe ich einfach nicht. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer schildern? Oder aber, was beim Formulieren von Schlagzeilen, wie du dir vorstellen kannst, sehr wichtig ist, dass man sagt, also ich sehe die jetzt so, Kann ich behaupten, das und das, trifft das den Kern? Dann können die Gegenüber immer sagen, ja, so ungefähr oder nee, gar nicht oder lassen Sie bloß die Finger davon. Aber man hat so einen Austausch, verstehst du?
Okay, aber es ist ein bisschen Eingriff in die Pressefreiheit. Ich kann das doch so deuten, wie ich will. Ich muss doch nicht nachfragen eigentlich.
Du kannst das deuten, wie du willst. Aber es ist ja immer, man hat ja auch so eine gewisse Partnerschaft. Es ist ja ganz gut zu wissen, man liegt da total falsch. Oder aber auch, es ist ja auch wichtig zu wissen, wenn die sagen, nee, schreiben Sie das bloß nicht, dann schreibt man das natürlich extra. Aber wie gesagt, es gibt da so einen ganz normalen Austausch und deswegen, als diesmal eine Pressekonferenz angekündigt wurde, haben wir alle, ich auch, gedacht, das ist wie immer, Text vorab, dann kommen die Experten und dann passierte etwas wirklich Verstörendes. Also diese Pressekonferenz wurde einberufen, aber ohne Kenntnis der Enzyklika.
Oh, da kann man nicht so viele Fragen stellen.
Dann haben wir alle dem Presseamt gesagt, also Jungs, wie sollen wir eine solche Pressekonferenz machen, wenn wir nicht wissen, worum es geht? Und das stand auch da drin, das Ganze ist vollständig off the records, das heißt, darüber berichten können wir auch nicht. Das heißt, es war noch nicht einmal so, dass die uns erzählen konnten, was da drin steht, sondern es war vollkommen Hintergrund, nicht zu benutzen und wir hatten null Ahnung, tappten total im Nebel.
Also wieso soll man denn da überhaupt hingehen dann? Das macht ja was ist denn da passiert dann? Also, ja. Verstehe ich nicht. Also, einfach nur Kaffee, lustiges Kaffee trinken und alle gehen wieder nach Hause?
Kaffee gab es auch nicht, sondern es war eine wirklich sehr aufgeheizte Atmosphäre. Die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch gesagt, also was soll das? Kann uns einer mal sagen, wieso wir, weißt du, es ist ja auch so ein bisschen das Problem, man denkt, die nehmen uns auch nicht ernst, ne? Die nehmen Publikum nicht ernst und es geht jetzt ja nicht um mich persönlich, sondern es geht ja um Millionen von Menschen, die sagen, vielleicht verstehe ich die gar nicht so, sondern deswegen sind ja Journalisten auch da, dass sie mal was erklären oder dass sie auch mal eine Frage stellen und dass sie auch mal eine Kritik anbringen und sagen, wieso steht denn das und das eigentlich nicht drin oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das alles fand nicht statt. Es gab eine Schattenpressekonferenz ohne irgendwelche Möglichkeiten. Und dann, und das war die zweite, doch sehr enttäuschende Ankündigung, es würde eine Vorstellung dieser Enzyklika geben im Vatikan, aber ohne Journalisten, nur mit geladenen Gästen und auch nicht im Pressesaal, sondern in der sogenannten Synodenaula. Da treffen sich normalerweise Bischöfe, Vatikanmitarbeiter. Und das ist dann nicht mehr eine Frage-Antwort-Geschichte, sondern eine reine Präsentation. Der Vorteil war natürlich, dass der Papst selber gekommen ist. Das ist natürlich immer toll. Aber was ist an so einer Veranstaltung toll, wenn du nicht hingehen kannst? Also das, und was ist daran toll, wenn du keine Fragen stellen kannst? Das war beides, ich würde mal sagen, deswegen sage ich, verstörend.
Ja, verstehe.
Und und dann kam also der große Tag. Dein Liebling Fernandes war da. Erinnerst du dich?
Ja, ich heile dich mit meinem Munde oder sowas, ne? Ich habe langsam die Texte deiner ganzen wildesten Kardinäle drauf. Ja.
Genau, das ist der sich mit dem weiblichen Orgasmus auch auskennt.
Ja, kennt er sich gut mit aus, ja. Warum auch immer, das haben wir immer noch nicht rausgefunden, ja.
Richtig. Und der hat also den Anfang gemacht, hat also erzählt, was er von dieser Enzyklika hält. Und dann sprachen jede Menge andere Experten. Also was aber wirklich toll war, muss ich sagen, war, dass dieser Mitgründer von Entropic da war. Kennst du bestimmt.
Ja, aber vielleicht die Hörerinnen und Hörer nicht so. Der kanadische Software-Guru, hätte ich fast gesagt, KI-Guru. Wie sagst du mal dein...
Ja, also was natürlich spannend war, dass wir haben im Vorfeld gehört, warum er kommt. Der hat das ja auch selber erzählt. Dieser KI-Entwickler, die haben also hochaufwendige KIs entwickelt mittlerweile und hat Gespräche mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, das heißt ja mittlerweile leider Kriegsministerium, soweit ich weiß, dem Pentagon sich unterhalten und hat sich geweigert, diese Weiterentwicklung in der KI für intelligente Waffen zur Verfügung zu stellen. Hat gesagt, also das will ich nicht. Du weißt wahrscheinlich, das ist für den Papst schon seit einigen Monaten ein wichtiges Thema, dass es KI-gestützte Waffen gibt. Das sind also Waffen, die töten Menschen, ohne Eingriffe von Menschen. Die werden auch auf der Welt mittlerweile eingesetzt. Der Papst hat dann auch in der Enzyklika nochmal gesagt, also das geht natürlich gar nicht, dass Waffen über Leben und Tod von Menschen entscheiden. Wie gesagt, dieser Entropic-Mann war da. Das war natürlich spannend, weil es geht unter anderem auch darum, dass er eine wirklich hochinteressante Frage gestellt hat, nämlich also gesagt, wir als Entwickler wissen nicht wirklich, was in diesen KIs vor sich geht.
Ja, und wie die sich weiterentwickeln können, ne? Ja, das ist irgendwie gruselig. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ich denke mal, wo ist denn da die große Gefahr? Die kann doch nicht ausbrechen aus dem Computer, aber natürlich kann die irgendwas tun.
Übernehmen. Ja, also ja. Ich habe also einen guten Freund, der entwickelt Flugzeuge. Mhm. Und der hat ist auch Professor und der hat also gesagt, wir haben also zwei Probleme mit der KI. Das eine ist, wir haben manchmal an der Universität Aufträge für die Entwicklung von Flugzeugbauteilen. Und wir brauchen mit allen meinen Studenten, die schon in den höheren Semestern sind und wirklich gute Ingenieure sind, für einige Bauteile mehrere Monate. Das kann die KI in wenigen Minuten.
Ja, boah.
Und sie macht es besser. Sagt er ganz offen und sagt also, ich stehe leider häufig vor meinen Studenten und Studentinnen und sage also, alles, was wir euch beigebracht haben, ist möglicherweise in den vergangenen Jahren, in denen ihr gelernt habt, möglicherweise wirklich für die Katz, weil die Entwicklungsschritte, zu denen ihr in der Lage seid, bei Entwicklung von Flugzeugteilen, das kann die KI besser, schneller. Und die Frage ist, wie weit ihr überhaupt noch gebraucht werdet, die wirkt sich wirklich auf. Und der sagt aber auch, die Gefahr ist, dass wir nicht wirklich wissen, was die KI entwickeln will.
Tja. Es ist so verrückt, dass die so ein Eigenleben entwickelt. Also ich verstehe das, dass es, also vor kurzem ging es doch um diese Software, die Sicherheitslücken entdecken kann, die eigentlich zum Schutz gedacht war. Aber irgendwelche Leute sind natürlich wieder an das Ding gekommen, sodass sie Sicherheitslücken selbst nutzen und aufdecken und also nicht aufdecken, sondern für sich nutzen können und da überall reinkommen. Also diese Gefahr verstehe ich bei KI, aber dass sie sich selbst irgendwas dann ausdenkt.
Ja, das ist der, also wie gesagt, dieser intelligente Mann von Anthropic sagte, wir wissen nicht, was da wirklich passiert.
Ja, und wie können wir die denn irgendwie gesagt, hat er irgendeine Idee dazu, wie man das begrenzt?
Er ist der Meinung, das kann man nicht verstehen. Das ist so komplex. Wir müssen halt versuchen, das Ganze so einzusetzen, dass wir es auch beherrschen.
Ja.
Also bei diesen KI-gestützten Waffensystemen gibt es einfach den Science-Fiction-Horror-Albtraum, dass diese Waffen sich gegen ihre Entwickler und gegen ihre Anwender wenden könnten. Ja. Und er hat gesagt, so ganz abwegig ist diese Idee nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil wir wissen wirklich nicht, was genau passiert. Und deswegen war auch der Kern dieser Enzyklika, das hat der Papst ja so in mehreren Ansprachen gesagt, auch nochmal abends, als er nach Castel Gandolfo gekommen ist, gab es nochmal so ein kurzes Treffen mit den Journalisten. Der hat auch gesagt, es geht uns um die Entwaffnung der KI. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass die Möglichkeit der KI Schaden anzurichten, und zwar auf ganz vielen Ebenen, dass wir die einfach mal ins Blickfeld ziehen müssen. Und da sagt er in der Enzyklika auch ein ganz einfaches, total nachvollziehbares Beispiel, sagt also, es gibt Schulen, wo der Lehrauftrag also in Frage gestellt ist, weil die Kinder statt einen Aufsatz zu schreiben, das durch die KI jagen.
Natürlich.
Es gibt aber auch Arbeitsbereiche, wo die Arbeitgeber sagen, wir können KI-gestützt gewaltige Mengen von Arbeit einfach auslagern. Das kann die KI viel besser, sodass das zu Arbeitslosigkeit führen wird. Darauf weist er auch hin. Aber ich möchte dir noch mal eine Sache sagen, bevor wir jetzt auf den Inhalt der KI, der Enzyklika weitergehen. Ja. Lass mich noch mal eine Sache sagen, an die ich die ganze Zeit gedacht habe, als ich gehört habe, Papst macht Enzyklika. Weißt du, die Frage ist so, was produziert der Vatikan? Also, ganz einfach, was produziert eine Nutella-Fabrik?
Nutella, ja.
Genau, eine Nutella-Fabrik produziert Nutella. Was produziert der Vatikan?
Ja, sag's mir.
Der Vatikan produziert Texte. Und zwar Unmengen von Texten. Alle diese Dikasterien, die Ministerien auf allen Ebenen produzieren vor allem Texte.
Ja, aber liest doch sonst keiner, oder? Ich meine, das diese Enzyklika, ja, aber sonst wird das denn gelesen, was da ununterbrochen produziert wird?
Also pass auf.
Ich passe doch immer auf.
Ich weiß, es gibt ein ganz schlichtes Beispiel. Jahrestag der heiligen Katharina von Siena.
Natürlich.
Interessiert auf der Welt kein Schwein. Aber in Siena interessiert das Leute und es gibt Menschen, die verehren die heilige Katharina von Siena, große Kirchenlehrerin. Also muss die zuständige Stelle im Vatikan über Katharina von Siena einen Text produzieren.
Aber gibt es da nicht schon genug Texte drüber und könnte nicht die KI auch den Text produzieren?
Zu dem neuen Jahrestag, was weiß ich, so und so viele Jahrhunderte nach dem Tod von Katharina von Siena, bekommt jetzt der Kardinal oder der Bischof XY den Auftrag, Text Katharina von Siena.
Ja.
Beispiel, Todestag Galileo Galilei. Dann kommen die ganzen fiesen Leute und sagen, die Kirche hat den ja sogar eingesperrt. Dann sagt der Papst, dazu müssen wir einen Text produzieren. Jahrestag der Befreiung Italiens. Also verstehst du, es gibt Unmengen Stellen im Vatikan, die tun vor allem eins, sie produzieren pausenlos Texte. Das heißt, ein Papst, der von der KI hört, der denkt vor allem eins, das betrifft auf der ganzen Welt niemanden so sehr wie uns.
Ach, meinst du, das war sein Hauptgedanke? Das ist ja, da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Das und ist, ich denke, er sieht die ganze Welt in Gefahr. Er sieht nur seine Kirche in Gefahr. Und
nein,
dass seine ganzen
er sieht
Leute nichts mehr zu tun haben. Jetzt hast du es mir erklärt.
Natürlich sieht er auch die ganze Welt in Gefahr, weil natürlich ist der Gedanke, pass auf, noch etwas, das ganz wichtig ist.
Ja.
Was ist denn für diesen Papst wichtig? Texte. Warum? Die Texte des heiligen Augustinus. Die haben sein ganzes Leben verändert. Haben dazu gehört, dass er Mönch geworden ist und an den heiligen Augustinus glaubt. Womit teilt sich Gott den Menschen mit? Mit Texten. 10 Gebote. Evangelium.
Ich finde ja Texte auch wichtig, aber es gibt auch viele Länder, das weiß der Papst ja besser als ich, wo die Leute vor allen Dingen ein Stück Brot bräuchten und keine Texte. Erstmal, damit sie die Kraft haben, Texte zu lesen.
Du hast ja völlig recht. Ich wollte nur sagen, dass die Kirche bei dem Thema KI sofort anspringt, ist völlig klar, weil der Vatikan weiß, es gibt kaum einen anderen Staat auf der ganzen Welt, der vor allem so wie wir fast ausschließlich Texte produziert.
Aber wie viel dieser Texte ist denn wirklich sinnvoll und wird gebraucht, jetzt mal ganz ehrlich?
Nicht besonders viele. Richtig ist aber, dass ein Staat, der vor allem nichts anderes macht, die erlassen ja keine Gesetze, die sammeln ja kein Geld ein, die bauen ja keine Autos.
Ist mir schon klar, die geben nur Geld aus. Aber drucken die auch noch alles aus, so, weil das auch alte weise Männer sind, sodass die alle so mit ihrem uralten Nadeldruckern und ganz viel Papier dann nochmal sitzen? Oder ist das alles digital?
Nein, es gibt mittlerweile schon viel digital, aber der Vatikan produziert immer noch tonnenweise Texte.
Also zerstört Bäume.
Zerstört Bäume, hat Probleme damit, das ist leider so. Punkt Nummer 2 ist natürlich, dass der Papst gesagt hat, okay, interessant ist jetzt, der Mensch steht ja im Zentrum der Schöpfung, so stellt sich das die katholische Kirche vor.
Immer jetzt, noch?
Ja. Immer noch.
Ah, okay.
Gottes Geschöpf, wir sind Geschöpfe Gottes, alles gut. Jetzt sagt aber die KI-Wissenschaft, der Mensch hat sich eigentlich überholt. Es gibt etwas, das nennt man Transhumanismus. Das heißt, der Mensch ist so fehlerhaft, der macht so viel Mist. Also was weiß ich, fährt scheiße Auto, lügt, bescheißt bei der Bank, bescheißt beim Mau-Mau-Spiel.
Ja, oder er geht auch einfach kaputt. Der Körper geht irgendwann kaputt, funktioniert nicht mehr richtig.
Körper geht kaputt, vergisst Geburtstage, all das. Also brauchen wir einen Transhumanismus, bedeutet, wir brauchen eine Art Cyborg. Das heißt, wir müssen den Menschen ergänzen mit Maschinen. Maschinen können das alles besser. Die können besser Entscheidungen treffen, die können besser heiraten, die können besser, was weiß ich alles.
Maschinen können besser heiraten als
Nein,
Menschen.
Das
kannst du mir das nochmal ein bisschen erklären?
Ich wollte gerade sagen, natürlich kommt diese Idee des Cyborgs auch an seine Grenze. Ich weiß nicht, ob maschinengestützte Menschen auch besser heiraten könnten als Menschen, die nicht maschinengestützt sind.
Die können vielleicht ohne Gefühle heiraten. Vielleicht ist das manchmal besser. Das ist eine wilde Theorie.
Auf die Theorie wäre ich auch gar nicht gekommen. Du meinst also, so die maschinengestützten Menschen würden sich überlegen, was hat der andere auf dem Bankkonto? Und,
genau, die würden das einfach genau einmal analysieren, pro, contra, und würden da nicht so viel reininterpretieren vielleicht oder ihre eigenen Lücken füllen.
Ach so, du meinst, die würden dann sagen, also Liebe ist ja gut und so, aber die hört ja irgendwann auf und es ist ja, also so Liebesheirat ist ja so, also gut, keine Ahnung.
Ja, Mensch, wir schweifen ab. Ja. Okay.
Also Papst sagt, die ganze KI-Geschichte sagt, Menschen sind eigentlich fehlerhaft und maschinengestützte Menschen, also so eine Art Cyborg-Roboter-Mensch, wären für die Schöpfung viel besser.
Ja.
Und dadurch fühlt er sich natürlich herausgefordert und hat gesagt, nein, 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 das geht natürlich nicht, sondern der Mensch muss im Zentrum stehen und der Mensch muss die Maschine beherrschen. Es darf nicht so sein, dass Cyborgs dass die Zukunft dieser Welt sind. Und dann kommt er auf eine andere Idee noch in dieser Enzyklika, die ja sehr, sehr naheliegend ist leider. Er sagt, diese KI ist eine industrielle Revolution. So wie bei meinem Vorgänger, Leo dem 13., vor genau 135 Jahren, hat er auch eine Enzyklika geschrieben, Rerum Novarum. Da ging es um die industrielle Revolution, in der Menschen erneut auf eine gewisse Art und Weise versklavt wurden.
Ja, Dampfmaschinen und so weiter und was daraus alles folgte. Ja, Industrialisierung.
Weißt du noch, dass als du mit mir in Rom warst, wir in der Lateransbasilika waren? Und weißt du noch, dass ich mit dir zum Grab von Leo dem 13. gegangen bin?
Ganz bestimmt, ja.
Und weißt du noch, was ich dir da gezeigt habe, was an dem Grabmal so besonders ist?
Oh, sag mal.
Ein Hammer.
Ein Hammer, echt? Okay.
Die Päpste haben auf ihren Grabmälern immer Statuen. Also in der Mitte siehst du den Papst und links und rechts entweder eine Statue oder zwei Statuen. Das nennt man, ist ein bisschen komische Idee, ist aber so, das nennt man seine Tugenden. Also stell dir mal vor, du musst dir das so vorstellen. Also da, oder stellst du dir besser nicht vor. Nehmen wir mal an, du würdest dein Ende nahe führen.
Ja, was mein Gott sei Dank vorbereiten. Ja.
Genau, du bist ja eine sehr junge Frau, deswegen kann das nicht passieren.
Sehr, sehr jung.
Aber stell dir mal vor, du würdest dir also dir Gedanken über das Ableben machen. Dann würdest du zu deinem Sekretär, wenn du jetzt die Päpstin wärst, sagen, also pass mal auf meinem Grabmal möchte ich meine zwei, oder das gibt's auch, wenn die Päpste ein bisschen sehr von sich selbst eingenommen, meine vier Tugenden.
Ja.
Und dann musst du dem Sekretär sagen, was sind die denn?
Oha.
Ja, jetzt leg mal los. Deine vier Tugenden.
Hilfe.
Ich helfe dir mal. Ich sag jetzt mal,
Frauen können sich selbst nicht so gut loben, weißt du, ne? Ja.
Ich sag dir mal, ein Papstgrab, auf dem man Tugenden sieht. Also es gibt ein Grab, das ist ganz interessant, von Benedikt dem 15. Da sieht man eine Tugend. Das ist eine Dame, die wendet sich ab von einem Jungen, der hat einen großen, ein Füllhorn mit ganz viel Geld. Und der Papst wollte sagen, meine Tugend war, ich habe mich nicht vom Geld reizen lassen. Das gehört zu meinen Tugenden.
Ja, stimmt. Das wäre jetzt bei mir so Mittel. Ich versuche mich auch nicht vom großen Geld reizen zu lassen und auch nicht komische Geschäfte zu machen. Aber es gibt manchmal Aufträge, die ich annehme, obwohl ich da eigentlich keine Lust habe, weil ich denke, ein bisschen was für meine Rente muss ich ja auch tun. So.
Gut, ich gebe dir den zweiten Tipp.
Also meine Tugend wäre so Mittel, würde ich sagen.
Okay, dann sage ich dir mal den zweiten Tugendtipp. Die Tugend mag ich ganz besonders gerne. Also ich weiß, das ist jetzt furchtbar sexistisch. Jetzt kriege ich wieder auf den Deckel in der nächsten Sendung.
Herrlich.
Weil Bernini hat das Grabmal von Clemens, von Alexander dem 7. Gestaltet und dessen Tugend war die Wahrheit. Er war sich, fühlte sich ganz besonders der Wahrheit verschrieben. Und was ist die Wahrheit?
Die Wahrheit? Wahrheit ist die Wahrheit. Ja,
also Schatzi, die Wahrheit.
Sagt, was wahr ist.
Schatzi, was ist die Wahrheit? Herzlichen. Die Wahrheit ist nackt.
Die Wahrheit ist nackt? Wieso ist ja, die Wahrheit nackt? Nackt dargestellt, meinst du, als
natürlich,
Figur?
Natürlich, die nackte Wahrheit.
Ja, die nackte Wahrheit. Oh Gott, entweder stehe ich heute echt auf dem Schlauch wegen der Hitze oder ich weiß auch nicht. Okay, also die nackte Wahrheit.
Du bist jetzt bei mir mit der nackten Wahrheit, genau.
Ja,
also deswegen ist die wirklich attraktive Marmorfigur auf dem Grabmal von Alexander dem 7. nackt gewesen. Die war aber so sexy, dass die Nachfolger gesagt haben, die kann auf keinen Fall so bleiben, die ziehen wir wieder an. Also die hat jetzt eine Art Steinmantel bekommen, sodass man sie nicht mehr sieht. Aber gedacht war sie als die nackte Wahrheit. Also jetzt kommen wir mal endlich.
Die wäre ich im Leben nicht gekommen, die Wahrheit als nackte Person darzustellen. Aber gut, da kann
aber
man nochmal drauf
kommen. Aber Herzelein, das ist doch ganz einfach, die nackte die Wahrheit.
Die nackte Wahrheit, aber es ist doch nicht ein nackter, deswegen automatisch eine nackte Frau. Lass mich raten, es war natürlich eine Frau und kein nackter Mann.
Ja, natürlich eine nackte Frau.
Ja, natürlich, ja.
Jetzt möchtest du meine Tugenden wissen?
Ja, unbedingt, obwohl wir jetzt bei meinen auch noch nicht wirklich weitergekommen sind. Aber,
ja, also wir können ja mit deinen anfangen.
Ja, ich auf jeden Fall sowas wie eine Suche nach der Weisheit oder der Wahrheit oder der Klugheit, die Suche danach, ohne dass ich sagen würde, dass ich sie hätte, um Gottes Willen. Aber das ist ja etwas zum Beispiel, was wir hier tun. Wäre das nicht auch eine Tugend?
Dann könnte man sagen Neugier.
Neugier, ja, das Ding ist leicht negativ konnotiert. Aber
nein, nicht Neugier,
Interesse, dann, Wissensdurst.
Wissensdurst klingt wunderbar.
Ja. Und ich glaube, sowas wie Gerechtigkeit, das treibt mich auch schon sehr um.
Oh ja, Gerechtigkeit, das ist ja ganz einfach.
Oder?
Justitia, das gibt es bei ganz vielen Päpsten. Also
okay.
Justitia, die hat immer eine Waage in der Hand.
Okay, also bei mir werden dann immer noch die Geschlechtergerechtigkeit, würde ich mitdenken. Ich glaube, das machen die Päpste nicht so richtig dolle. Da können wir aber auch noch mal gleich auf die Enzyklika eingehen, weil ich da nämlich was gefunden habe. Ja.
Aber dann wäre doch dein, also Geschlechtergerechtigkeit sind wir ja bei Justitia, oder?
Ja, schon, genau. Nur, dass ich halt die auch mitdenke und ich glaube, die Päpste würden die jetzt nicht mitdenken.
Okay, Wissensdurst, überlege ich gerade, wer da so interessant sein könnte. Also bei Durst fällt mir jetzt viel ein. Ein Durst, gut. Also
bleiben das wir wird mal. Dann immer so durch Figuren dann dargestellt.
Ja, genau, oder? Genau. Das ja, müsste, das, da könnte
das
man
das habe ich jetzt so langsam kapiert, ja. Hm?
Ja, ich könnte mir vorstellen, so eine sehr durstige Dame, die nach Wissen dürstet.
Ja, vielleicht, keine Ahnung.
Oder eine Dame, die aus einem Becher gerade trinkt.
Ja, man könnte aber auch jemand, der liest einfach auch, oder? Eine Lesende. Also ich lese wahnsinnig viel. Immer
ach so, ja. Ja, aber das ist in der, die Lesende ist ganz oft die Religion.
Ah, ja, das ist bei mir so mittel. Obwohl ich das Thema sehr interessant finde. Ich lasse mich nur nicht so vereinnahmen.
Okay, also gut, wir machen das jetzt so. Okay, also Tugend Nummer eins ist Gerechtigkeit bei dir. Tugend Nummer zwei ist
so ein Wissensdurst. Wissensdurst.
Brauchst du noch zwei weiteren noch, oder warst du dann schon durch?
Weiß ich nicht. Meinst du, das reicht? Also sowas es gibt wie jetzt eine gewisse Nächstenliebe oder auch eine gewisse
Barmherzigkeit, wie wär's damit?
Vielleicht. Guck also mal, gestern habe ich einem Obdachlosen Eis ausgegeben. Das ist doch schon mal gut, oder? Damit bin ich schon relativ weit vorne.
Definitiv Barmherzigkeit. Ja. Eindeutig okay, Barmherzigkeit. Gut. Also die ist auch, jetzt auch ganz vielen Gräbern von Päpsten. Barmherzigkeit, dann wären wir bei drei. Wie wär's
was
mit?
Gibt's denn noch?
Ich glaube, bei dir würde ich mal tippen auf Disziplin.
Meinst du?
Ja, du warst immer sehr diszipliniert. Also ich habe dir noch nie einen Termin verpassen lassen.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach der Kontrast zu dir, der mich so erscheinen lässt, mein Herz. Ach,
ja, das kann schon sein. Also auch in unserem beruflichen gemeinsamen Leben vor diesem Podcast warst du immer sehr diszipliniert.
Ja, das
stimmt. Und auch
sehr
ehrgeizig. Also,
ja, aber ist das eine Tugend? Bin ich mir nicht so sicher.
Aber machen wir
also zumindest Frauen wird es ja eher negativ. Also Männer sind dann zielstrebig und Frauen sind dann eher so ein bisschen ehrgeizig angestrengt oft, ne? Das wird immer so dargestellt. Ja, ich bin doch schon ziemlich diszipliniert, aber vor allen Dingen, seit ich Kinder habe, weil ich glaube, das hätte ich sonst alles beruflich, würde ich das nicht schaffen. Du musst dich sehr gut takten dann.
Ja, Fleiß könnte bei dir passen.
Fleiß, ja. Obwohl ich mir manchmal wünschte, da wäre ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Gelassenheit.
Also gut, dann machen wir das jetzt mal so. Die vier Tugenden dann haben wir bei dir jetzt zusammen. Wir haben also die Gerechtigkeit, den Fleiß, die Wissensdurst und die Barmherzigkeit.
Ja, also das fühle ich mich ganz gut repräsentiert. Gut, aber dann wollen wir jetzt mal zu dir kommen.
Also bei mir wäre die Schönheit.
Natürlich.
Das finde ich ja wichtig.
Ja.
Also Schönheit finde ich toll.
Also Schönheit als Tugend bedeutet, man möchte, dass alles um einen herum, die Welt schön ist oder man kümmert sich um seine eigene Schönheit. Was meinst du?
Ja, also dass
damit?
Ich schön bin und alles um mich herum auch schön ist.
Ach was, bist du so ein Ästhet?
Ja, also ich gucke mir gerne schöne Sachen an. Also schöne Kirchen, schöne Bilder. Ja.
Gut, aber gibt es jemanden, der sich gerne hässliche Dinge anguckt? Egal, Schönheit.
Gut, Schönheit finde ich also wichtig.
Ja. Und dann, du möchtest aber eine schöne Frau auf deinem Grab stehen haben.
Schöne nackte Frau auf meinem Grab hätte ich ja nichts gegen. Das also wie du. Gesagt, also nein, ich muss jetzt mal hier raus, sonst kriege ich jede Menge Ärger. Ja, also das ist natürlich Quatsch mit der Schönheit. Ich glaube, ich habe ja auch nach deinen Tugenden gefragt. In der nächsten Folge gibt es meine Tugenden. Okay.
Nee, so leicht kommst du jetzt hier nicht raus.
Gut, also Tugenden.
Also wenigstens zwei bis drei brauchen wir. Also mich löcherst du, ich komme mir schon ganz blöd vor, dass mir nichts einfällt.
Also und ich würde sagen, zu mir gehört Disziplin, das stimmt schon.
Ach echt?
Ja.
Ja, doch, so wie du deine Bücher zu Ende bringst, trotz allem, was du machst. Du bist, das ist der Wahnsinn, das stimmt.
Schatzi, 19 Bücher ist gar nicht unbedingt das, worauf ich so stolz bin. Zweimal am Tag mit dem Hund raus. Ach. Und da gehe ich auch mit 40 Fieber am Strand entlang. Das ist mir ganz egal. Mhm. Also ich glaube schon, ich bin diszipliniert. Mhm. Also Disziplin, ja. Dann würde ich sagen, das würde ich mir ähnlich machen wie bei dir. Ich bin auch sehr wissbegierig. Also ich lese sehr gerne, ich weiß gerne, interessiere mich wahnsinnig für Geschichten. Aber was natürlich meine Tugend ist, ich erzähle so gerne was.
Das stimmt und das ist auch sehr gut.
Bin also da ist Tugend Nummer drei, ist erzählen.
Ja, aber wie stellen wir das denn dar?
Ja, große Erzähler gibt es ihn. Also dann würde ich mir so einen Erzähler wünschen wie schon der heilige Augustinus. Der hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben. Also so, der erzählt ja auch immer so schön. Mhm. Der erzählt auch Geschichten, sind völlig irre, aber ich lese das trotzdem gerne.
Ist dir noch nie passiert?
Nein, ich glaube, ich würde mir als Erzähler auf meinem Grab mal Gregor den Großen wünschen. Also das ist der spannendste Erzähler der späten Antike. Zu dem Zeitpunkt gibt es so gut wie keinen anderen Erzähler auf der ganzen Welt, der so große Bücher schreibt. Und die sind so lustig zum Teil. Also da geht es um ganz viele Geschichten, wie der Teufel kommt. Und also es gibt eine ganz pikante Geschichte. Zwei schweifen wir schrecklich ab, aber die lasse ich dir mal.
Ja, mach nichts. Ich möchte Geschichten hören. Du bist ja der Geschichtenerzähler. Also
Gregor der Große erzählt also folgende Geschichte, und zwar vom heiligen Benedikt. Der heilige Benedikt ist ein ganz frommer Mann. Und der heilige Benedikt ist also in einem Kloster und gegenüber, auf der anderen Seite der Schlucht, ist ein Frauenkloster. Und in dem Frauenkloster ist eine junge Nonne und die ist krank. und die schreit aber immer, Pater so und so kann mich retten, der muss kommen, der muss kommen, der muss kommen. Pater so und so muss sofort zu mir kommen. Mhm. Und der heilige Benedikt, der kapiert sofort, da stimmt was nicht. Und geht also mit diesem Pater mit und stellt sich raus, diese Nonne wollte also gar keinen Pater, der sie heilt, weil die ist ja gar nicht krank, sondern die wollte mit dem also sexuelle Dinge tun.
Sag mal.
Aber das kriegt der heilige Benedikt raus und entlarvt dann diesen Pater und auch diese an sexuellen Dingen interessierte Nonne und löst diese Geschichte auf.
Ah, also, und war der Pater denn auch an sexuellen Dingen interessiert? Oder?
Der war ja der Teufel.
Ach so, was? Habe ich da wieder was nicht mitgekriegt? Das, okay.
Ja, also das war eine ganz, ganz gefährliche Geschichte.
Ja, ich merke schon.
Also solche Geschichten erzählt der Gregor der Große. Deswegen, also ich hätte gern auf meinem Grabmal also Disziplin erzählen, Gregor den Großen, Wissbegier und
Was ist denn so mit Mut und Tapferkeit und so?
Ja, ich weiß nicht, ob ich du weißt mutig? Ja, es gibt ja die Kardinalstugenden. Das sind Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Klugheit.
Aha.
Mäßigung gehört noch dazu. Also Mäßigung ist bei mir, glaube ich, ganz groß. Mäßigung ist, glaube ich, würde gut zu mir passen.
Also, passt aber, das ist ja so ähnlich wie Disziplin, oder nicht?
Ja, genau. Mäßigung. Ja. Mäßigung finde ich gut.
Okay, also wenn da die Flasche Wein steht, trinkst du nur ein Viertel.
Ich glaube, lass wir das mit der Mäßigung. Nee, lass wieder. Komm, vergiss das mit der Mäßigung. Mäßigung, nein, Mäßigung. Dann lieber. Dabei sind es einfach nur drei Tugenden statt vier.
Ach, ich glaube, Barmherzigkeit auch. Guck mal, wie du die Nonnen nach Rom geholt hast.
Ja, das stimmt, Barmherzigkeit. Ja, meine Nönnchen damals, ja,
das oder das hast du gemacht. Dafür wieder einstecken müssen, wenn du mich auf den Deckel gestellt.
Genau, ja. Okay, also gut, die Tugenden haben letztendlich abgearbeitet. Ja. Wir sind jetzt immer noch nicht bei der
Enzyklika. Worüber wollten wir eigentlich reden?
Geschweige denn, wir sind immer noch nicht bei der nächsten Folge von Franziskus, verdammt nochmal.
Na, verdammt nochmal hast du jetzt nicht gesagt.
Ja, gut, Entschuldigung. Also nochmal, wir müssen jetzt zurück endlich zu dieser Enzyklika. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Also gut, wir haben jetzt gemerkt,
Tugenden,
Papst sagt...
KI, er hat Angst, dass die ganzen Schriften umsonst sind.
Also wir sind,
sind
auf
für die
Tugenden
Tonne,
gekommen,
die Leute
weil ich zu dir gesagt habe, Leo der 13. lässt sich in der in der Lateransbasilika begraben und statt der Tugenden hat er einen
Hammer,
einen Arbeiter neben sich gehabt. Das heißt, dieser Papst hat seine Enzyklika geschrieben, Rerum Novarum, und hat gesagt, mir geht es um die Arbeiter, mir geht es nicht um die ganzen Tugenden, über die wir gerade gefaselt haben. Meine Tugend ist, ich kümmere mich um die Arbeiter. Und Leo der 14. hat jetzt gesagt, ich habe ein ähnliches Interesse. Bei mir ist aber Arbeiter, also dieses normale, alte Gegensatz zwischen Fabrikbesitzer und Arbeiter existiert heute ja gar nicht mehr so. Mir geht es um was ganz anderes. Die KI droht einfach beherrscht zu werden von ganz wenigen Monopolen. Das heißt, es droht eine Struktur, dass auf der Welt einige wenige Tech-Multimilliardäre Maschinen beherrschen, die letztendlich alle auf der Welt betreffen. Und er sagt also sowohl die Gefahren der KI, aber auch den Nutzen der KI, das darf nicht in die Hände einiger weniger fallen, sondern das muss eine Kontrolle, aber auch ein Nutzen der ganzen Menschheit sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Enzyklika.
Gebe ich ihm recht.
Und da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Und ich glaube, das war auch so interessant, weil also es hat sich im Umfeld um den Vatikan herum, also dieser Anthropic-Gründer ist ja mit einigen Beratern gekommen, mit einigen von denen konnte man ja auch sprechen. Da hat sich schon rausgestellt, dass es ein wirklich seltsame Allianz gibt zwischen großen Tech-Konzernen, die also jetzt ausgerechnet auf den Vatikan setzen und sagen, dieser Papst ist eigentlich der Erste, der weltweit sich hinstellt und dieses Problem überhaupt mal erkannt hat. Also das hat nicht Herr Merz gemacht und nicht Herr Trump und auch nicht Herr Macron, sondern da ist jetzt ein Mann auf die Bühne der Welt getreten und hat gesagt, hört mal zu, wir haben ein Problem. Weil wenn die Elon Musks und anderen dieser Welt diese Maschinen alle beherrschen, dann stehen wir vor einer ganz neuen Form der Sklaverei.
Ja, ich glaube, er war nicht unbedingt der Erste, der es erkannt hat, aber zumindest das in seiner Position so laut und deutlich zu sagen, das ist relativ neu, das stimmt schon, ja. Ich meine, Trump will das ja nur alles für sich nutzen, das ist ja ganz klar. Und die anderen sehen die Wichtigkeit, glaube ich, nicht immer so.
Ja, und das war jetzt ganz für mich ganz interessant. Also diese Stelle in der Enzyklika habe ich jetzt sehr aufmerksam gelesen, weil, wie du weißt, ist es im Vatikan verpönt, Vorgänger zu kritisieren. Du weißt ja auch, warum das so ist, weil du weißt, der Papst wird ja nicht von den Kardinälen gewählt, sondern vom Heiligen Geist.
Natürlich. Und dann kommt wieder das Thema Unfehlbarkeit, wo wir auch eine Zuhörerzuschrift bekamen. Und du hast mal zu ihm gesagt, wir machen mal eine ganze Sendung zum Thema Unfehlbarkeit, weil das können wir so schnell gar nicht beantworten. Ja.
Genau. Also der Witz ist auf jeden Fall, weil der Heilige Geist den Papst aussucht, kann man so schlecht den Vorgänger kritisieren.
Ja.
Weil der Heilige Geist, der kann ja schlecht ins Klo gegriffen haben.
Das verstehst du. Ja. Du holst mich da ab, wo ich stehe. Genau. Du arbeitest mit Bildern, die auch ich verstehe.
Siehst du, der Heilige Geist kann unmöglich ins Klo gegriffen haben. Deswegen muss man immer sagen, mein hochverehrter Vorgänger, also ein Papst kann sich nicht hinstellen und sagen, Johannes Paul II., diese Null, oder Franziskus, dieser Versager, oder Paul VI., dieser Schwachkopf. Das kann ein Bundeskanzler. Ein Bundeskanzler sagen, meine Vorgängerin, die hat ja nur Mist gebaut. Das ist ja kein Problem. Aber ein Papst kann das nicht, weil ja auch seine Vorgänger alle vom Heiligen Geist ausgesucht werden.
So, und wen hat er jetzt kritisiert? Franziskus oder Benedikt?
Nein, dieser Papst hat jetzt Päpste kritisiert, die im frühen Mittelalter sich für die Sklaverei eingesetzt haben.
Ja gut, aber das ist ja noch leicht. Also ich glaube, da dreht ihm jetzt keiner einen Strick draus, wenn er sich so...
Nein. Dreht ihm keiner einen Strick drauf, aber ich fand es gut, dass er gesagt hat, ich möchte diese Enzyklika mal daran erinnern, wir haben auch mal in Enzykliken die Ausnutzung der Sklaverei befürwortet. Mhm. Also statt das unter den Tisch fallen zu lassen und zu sagen, also das möchte ich lieber nicht dran erinnern, hat er das extra nochmal gesagt. Er hat gesagt, wir waren, was Sklaverei angeht, alles andere als unschuldig. Wir waren mitschuldig dafür, dass man zum Beispiel den Portugiesen Sklaverei in Afrika erlaubt hat. Im Gegenteil, wir haben die dazu aufgefordert und hat gesagt, wenn das irgendwelche Muslime sind, dann versklavt die doch.
Aber du hast ja auch gesagt, eine Enzyklika ist keine heilige Schrift, sondern es ist ja seine Meinung. Deswegen kann er das ja sowieso sagen.
Stimmt, also das war damals eine Bulle, also die Sklaverei den Portugiesen erlaubt hat, sozusagen sie anempfohlen hat. Und es war schon ein verbindliches päpstliches Schreiben, weil die Enzyklika gab es damals noch gar nicht.
Ja.
Aber witzig ist, dass er da nochmal drauf eingeht und er eigentlich jetzt so diesen Gedanken von Franziskus weiterspinnt, nämlich wie hat sich Sklaverei weiterentwickelt. Und diese Enzyklika KI sagt jetzt, es droht also eine Abhängigkeit von Maschinen, die ganz wenige Menschen kontrollieren können, aber in das Leben von jedem Einzelnen von uns eingreifen werden und uns abhängig machen von Mechanismen, die wir überhaupt nicht kontrollieren.
Aber sagt er auch irgendwas Positives über die KI? Weil die KI kann ja auch durchaus helfen. Ich meine, natürlich fallen solche Jobs wie irgendwie Sachen abtippen oder Buchhaltung oder sowas. Sowas wird natürlich alles immer weniger. Die Frage ist, ist das so schlimm? Und könnten die Menschen nicht auch was anderes machen? Weil so Berufe wie zum Beispiel Pflege, Arbeit mit Menschen, das wird ja immer weiter gebraucht.
Also er geht in der Enzyklika klar darauf ein, dass er sagt, es gibt große Chancen. Das betrifft Arbeiten, die Menschen nicht unbedingt machen wollen. Aber er ist sich da selber nicht so ganz einig, weil er sagt, die KI kann auch ein ganz großer Jobkiller werden. Und natürlich wird die KI da ein Jobkiller werden, wo sie besser ist als Menschen.
Ja.
Das betrifft, hast du alles schon gesagt. Und ich glaube, er ist da auch so insofern sehr besorgt. Und deswegen hat er auch diese Enzyklika geschrieben, weil, wie du weißt, betreibt die katholische Kirche auf der Welt mehr Schulen, als es in Europa Schulen gibt.
Tja, so viel, ja, Wahnsinn.
Es gibt auf der ganzen Welt mehr katholische Schulen, als es in ganz Europa Schulen gibt.
Puh.
Und deswegen ist das Thema Schule für die katholische Kirche natürlich von einem gewaltigen Interesse. Und in diesen Schulen, vor allem in religiösen Schulen, geht es um was? Um Texte, um das Zusammenfassen von Texten, um das Formulieren von Texten. Und all das, wie du weißt, kann die KI schon sehr, sehr gut. Die kann Texte zusammenfassen. Die kann alles das, was man dir und mir in der Schule noch mühsam beigebracht hat, nämlich Aufsätze schreiben, Zusammenfassungen schreiben, Texte interpretieren. All das ist eine Arbeit, wo man sich die Frage stellen muss, sollten Schulen nicht mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, was sie jetzt eigentlich wirklich unterrichten.
Natürlich, ich diskutiere darüber häufiger auch mit Lehrerinnen und Lehrern, weil ich einige in meinem Umfeld habe und die sehen das jetzt schon, dass sie gewisse Hausaufgaben eigentlich gar nicht mehr stellen müssen. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, schreib eine Textzusammenfassung von dem und dem oder füll die Tabelle aus oder so, weil das jazzen die einfach einmal durch die KI, die Kids, und dann haben die das Ergebnis. Und es ist so, in der Oberstufe werden auch Tablets schon benutzt oder auch in Unterstufen und so. Und wenn eine Frage gestellt wird vom Lehrer, ist es oft so, dass einige die Frage kurz eingeben bei ChatGPT, die Antwort dort lesen, sich dann melden, die Antwort geben, richtig, ohne den Inhalt verstanden zu haben. Und dann musst du als Lehrer halt zusehen, dass du eine Nachfrage stellst, um zu sehen, hat er oder die das wirklich gecheckt. Also die ganze Schullandschaft muss sich total verändern, aber gleichzeitig muss die Schule ja auch einen Umgang damit geben, also den guten Umgang, auch mit Social Media und so weiter. Und ich glaube, sowas in die Richtung hat er immerhin auch gesagt, dass in der Enzyklika, dass man Eltern damit nicht alleine lässt, sondern Bildungsinstitutionen sich auch mit drum kümmern. Weil er sagt ja nicht, schafft das alles ab.
Nein.
Das finde ich ja gut. Weil das wäre ja so mein erster Gedanke gewesen, wenn ein Papst sich zu so einem Thema äußert. Also früher hätte ich das gedacht, der will das alles nur weghaben. So realistisch ist er ja, dass er das nicht sagt.
Nee, das sagt er nicht. Aber natürlich ist ein Kern dieser Enzyklika, über den haben wir noch nicht gesprochen, und den finde ich eigentlich den spannendsten.
Ja, sag mal.
Nämlich, warum hat Gott das gewollt?
Tja, und hat es Gott nicht eigentlich erschaffen? Weil wenn Gott den Menschen erschafft, dann und der Mensch erschafft die KI, dann ist die doch auch, oder?
Natürlich. Also ja. Was? Ich meine, das ist das. Ich habe jetzt in letzter Zeit leider mit Priestern zu tun gehabt. Die haben sehr unschöne Erfahrungen im Vatikan gemacht. Die sind da also auf eine üble Art und Weise gemobbt worden. Und wenn man mit denen dann mal abends ausgeht und zu viel Alkohol trinkt, dann kommen die immer auf die gleiche Frage, auf die ich mit einem normalen Angestellten ja gar nicht, also ein Journalistenkollege, der vorausgeflogen ist, der sagt dann, mein Chef ist doof, das Medium ist doof, meine Kollegen sind doof.
Die Zeiten waren mal besser,
alles, das kennst du auch alles.
Genau. Was sagen die?
Die sagen, was wollte Gott? Das ist deren springender Punkt. Hab ich irgendwas verbockt? Deswegen hat er mich bestraft. Hat er einen ganz neuen Weg für mich? Und das ist eine Frage, die diese Enzyklika auch stellt und sagt, wohin sollen wir eigentlich gehen? Und ich finde da das erste Kapitel ganz wichtig, weil da stellt er sich nochmal ganz klar gegen Trump und sagt im allerersten Kapitel, bevor diese ganze Diskussion über die KI überhaupt beginnt, sagt er, eins müssen wir schon mal vollkommen klarstellen, egal was jetzt mit der künstlichen Intelligenz ist oder nicht, ein Land anzugreifen und den Menschen, die das Recht zu nehmen, über ihr eigenes Land zu bestimmen, ist ganz sicher nicht in Gottes Willen.
Ja.
Und dass das gerade geschieht auf dieser Welt, ist ein ganz schlimmes Verbrechen. Also er hat nochmal ganz klar gegen Trump ausgeholt.
Aber ohne den Namen zu nennen, ne? Versteht Trump das, wenn sein Name nicht genannt wird?
Also ich glaube, dass angesichts der Reaktion in letzter Zeit, als er immer wieder draufgehauen hat, sobald das Wort Papst fiel, versteht er das durchaus, weil er hat ja immer noch den Wunsch, 250 Jahre Bestehen der Vereinigten Staaten von Amerika, zu diesem Zeitpunkt ist zum ersten Mal in einer 2000-jährigen Geschichte ein Amerikaner Papst, und der will nicht kommen und sich nicht an die Seite von Donald Trump stellen.
Ah, gibt es da jetzt eine Einladung? Das weiß ich alles gar nicht. Hat Trump also ihn eingeladen?
Hinter den Kulissen war, als der Außenminister Rubio hier war, das natürlich ein Thema, dass die darüber gesprochen haben, welche Interessen hat eigentlich der Vatikan und was können wir eigentlich tun. Und dieser Papst ist jetzt mit dieser nochmal ganz glasklaren Absage an die Politik der USA, also ohne dass er das gesagt hat, es gibt, das steht in der Enzyklika auch ganz fett vorne drin, obwohl das gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, es gibt keinen gerechten Krieg.
Ja.
Es gibt keine Rechtfertigung für einen gerechten Krieg. Und dann kommen wir langsam zum lieben Gott, weil der Papst in der Enzyklika auch sagt, na klar, haben wir einen Spielraum. Und natürlich können wir mit Sachen spielen auf dieser Welt. Manche Sachen machen wir dabei kaputt, wie zum Beispiel in der Natur. Dann wäre es besser gewesen, wir hätten nicht so viel mit herumgespielt. Aber natürlich haben wir einen gewissen Freiraum. Aber es gibt Dinge, die will Gott nicht. Und eine Sache, die Gott nicht will, sind Kriege. Und das ist keine verhandelbare Masse. Deswegen ist die KI, und das sagt er auch, einfach daran gebunden, dass nicht nur wir Menschen versuchen, diese Technik zu beherrschen und sie zu verstehen, sondern es geht auch darum, dass wir nicht Dinge legitimieren, die man nicht legitimieren kann. Die Welt ist nicht beliebig. Das ist, glaube ich, nochmal ganz vorne in der Enzyklika ein ganz wichtiger Punkt. Den fand ich auch ganz toll.
Ja, aber hat er denn ansatzweise eine Antwort, was Gott mit der KI will?
Ich glaube schon, weil er ist der Meinung, Texte wie das, was der heilige Augustinus damals mühsam zu Papier gebracht hat im 4. Jahrhundert, können Menschen auch zu Gott bringen. Und ich glaube, dass er auch der Meinung ist, das steht ansatzweise in der Enzyklika auch drin, das Verständnis von dem, was Gott und das Gute wirklich will, das kann für die KI auch befördert werden. Also da steht zum Beispiel ein Beispiel, der sagt, Statistiken können dazu benutzt werden, um Gutes oder Böses auszulösen.
Natürlich.
Mhm. Die können aber auch dazu benutzt werden, dass Wissenschaft kapiert, also eine Weltbevölkerung entwickelt sich da und dorthin. Wir müssen Dinge unternehmen. Also die KI kann auch dem Guten dienen. Nur, und das ist der springende Punkt, sie wird nie unterscheiden können zwischen Gut und Böse.
Ja, das ist wohl richtig. Und das ist im Prinzip so, wie es früher hieß, das Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Schlauen noch schlauer. Also du kannst die KI halt für beides nutzen. Du kannst es nutzen, damit Menschen besseres Verständnis für Dinge bekommen, die sie sonst vielleicht gar nicht verstehen würden, wie solche Texte. Also quasi als Dolmetscher vielleicht, als genau. Übersetzer, als Verständlichmacher, aber eben auch als Zerstörer. Ja, spannend.
Ja, deswegen bin ich auch ganz gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Jetzt müssen wir zwei kurze Nachträge noch machen. Nummer eins ist, wir hatten das letzte Mal von der wirklich unangenehmen Geschichte erzählt, dass ein wichtiger Kardinal im Vatikan ganz offensichtlich mehrere tausend Euro verlangt für Treffen. Mhm. Das stand im Raum, es war nicht ganz sicher, wie was jetzt geschehen wird. Ich weiß, dass es in diesem Fall jetzt eine Strafanzeige bei der Polizei in Deutschland gibt. Also dass offensichtlich tatsächlich diese Praktik im Vatikan von einigen Kardinälen genutzt wird. Und wir haben diesen einen Fall, ob das mehrere betrifft, das wird, schätze ich, gerade mal im Vatikan wahrscheinlich untersucht. Aber diesen einen Fall gibt es offenbar. Und das ist schon eine Sache, die, finde ich, wirklich besorgniserregend.
Also ich übersetze das nochmal. Treffen bedeutet, da schreibt jemand einen Kardinal an und sagt, ich möchte zu dir nach Rom kommen. Sagt der Kardinal, juhu, kannst kommen, aber überweis mir 2000 Euro, dann empfange ich dich. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das hast du richtig zusammengefasst. Ja. Und wenn das Geld dann weg ist, dann muss ich um sowas auch die Strafverfolgung kümmern. Mhm. Und das wirft jetzt nicht unbedingt ein gutes Licht.
Ja. Das ist ja generell ein Problem. Also nicht nur, wenn er die 2000 Euro bezahlt und dafür das Geld weg ist, sondern wenn er die bezahlt und dann dafür empfangen ist. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja wie Ablassbriefe damals, der Ablasshandel. Schön Geld zahlen und dann sind die Sünden erlassen oder der Besuch im Vatikan ist erlaubt oder so. Das ist ja jetzt nicht so im Sinne des Erfinders.
Nein, das ist alles andere als im Sinne des Erfinders und ich finde es auch wirklich skandalös. Hm. Und jetzt muss ich noch etwas sagen, das betrifft uns. Wir sind skandalös, weil wir hatten allen versprochen, dass wir weitermachen nach dem sensationellen Treffen des Papstes zu Weihnachten, als er die ganze Kurie fertig gemacht hat. Und wir hatten schon gesagt, wie es danach weitergehen kann mit einer Kurie, die so geplättet ist. Das ist ganz schwierig. Also ich weiß, dass wir heute nicht darauf eingehen können, aber eine Sache möchte ich trotzdem dazu sagen. Diese Kriegserklärung damals des Papstes hatte zumindest eine sofortige Wirkung. Normalerweise ändern sich die Freundschaften innerhalb eines Pontifikates relativ schnell. Das heißt, Päpste finden einige Jahre lang den und den Kardinal gut, dann gibt es auch mal Zoff, dann haben sie mit dem und dem Kardinal was, also auch ein bisschen nach Themen. Es gibt also Päpste, die entdecken dann den afrikanischen Kontinent, ganz wichtig, dass man da was tun muss. Dann gibt es Päpste, die interessieren sich für die KI, dann haben sie mit den Kardinälen was zu tun. Aber diese Entscheidung von Franziskus hatte etwas, was hat es so in der Kirche noch nie gegeben. Er gegen alle. Es war so ein bisschen allein gegen
Goliath.
David gegen Goliath. Oder wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, allein gegen andere Leute, die nicht nett sind. Es war klar, so schwierig die Situation auch war. Der Papst hat gesagt, ich habe die jetzt erstmal alle verärgert. Die waren alle sauer. Und die Konsequenz war selbstverständlich, dass sich die Gerüchte über den Papst erst einmal verbreitet haben, er ist nicht geeignet für das Amt. Dann hat man angefangen, in seiner Vergangenheit zu bohren. Und in dieser Zeit, glaube ich, ist das passiert, was ihm selber persönlich auch am meisten nahe gegangen ist, weil man in einer Wunde gebohrt hat, von der er selber immer der Meinung war, dass es wirklich eine Wunde ist. Er hat ja später zugegeben, dass er lange in psychiatrischer Behandlung war. Er hat ja selbst zugegeben, dass er seelisch wirklich erkrankt war an dieser Episode damals, als er zuständig für zwei Patres war, die in einem Slum in Buenos Aires während der Militärjunta verfolgt wurden, gefangen genommen wurden, gefoltert wurden, über mehrere Monate im Gefängnis saßen und ihn später angeklagt haben, er sei dafür verantwortlich gewesen. Also diese ganze Geschichte kam auf den Tisch. Dann kam noch auf den Tisch, dass in dem Pontifikat, in der Wahl, in dem Konklave, das Josef Ratzinger gewählt hat 2005, sein Mitbruder, der Erzbischof von Mailand, Martini, gesagt haben soll, ihr könnt Bergoglio nicht wählen, der hat schlechten Umgang mit der Militärjunta in Argentinien gehabt. Also diese ganzen Sachen, die ihn wirklich tief getroffen haben, die kamen dann nochmal auf den Tisch. Und wie er dann da rausgekommen ist, das verspreche ich, erzählen wir das nächste Mal.
Das müssen wir dann aber auch jetzt wirklich machen.
Ja, aber das nächste Mal haben wir ja keine Enzyklika. Ich meine, nee, es wird jede Menge nicht. Leute geben,
weiß, was da wieder los ist bei dir in Rom. Da passiert ja immer so viel.
Ja, ich
aber
weiß.
Gut, das nächste Mal, keine Enzyklika. Aber das fand ich jetzt auch wertvoll mit der Enzyklika. Das
fand ich auch.
Total interessant.
Ja, ich danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Da war auch was zum Thema Männer und Frauen drin. Habe ich mit Interesse gelesen. Können wir vielleicht noch ganz kurz besprechen. Nächstes Mal.
Nächstes Mal. Ja. Und wir müssen natürlich endlich mal darüber reden, wann die Leute zu uns kommen. Und ich möchte nochmal ganz herzlich die Damen und Herren begrüßen, die uns jetzt hören. Weil wir sehen an den Statistiken, dass diese Zahlen stark steigen. Deswegen, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr hört. Bleibt bei uns und wir versprechen euch, nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Mhm. Und da erzählen wir auch, wie Franziskus wieder aus diesem Tal herausgekommen ist.
Gut, und dann erzählen wir irgendwann auch, wann es wieder nach Rom geht, ne? Wann dürfen wir das denn endlich sagen?
Ja, Schatzi, du weißt, es ist peinlich, aber wir werden uns beeilen und wir versprechen.
Es liegt nicht an uns.
Nein, es liegt nicht an uns, aber sobald wir etwas sicher wissen, sagen wir euch ganz sofort Bescheid.
So muck wie dat.
Alles
ganz
klar.
Bald.
Bis bald. Tschüss. Mach's gut, Heike.
Ciao, du.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion, das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion, Kerstin Englisch. Ton und Schnitt, Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent, Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.